ein schönes Wort in den Tag hinein heute Morgen gelesen. Das Wort Gottes kommt, geht aus und kommt nicht leer zurück. Wie kostbar ist das? Wir haben gerade eben so einen wunderbaren Moment gehabt hier. Vier kleine Erdenbürger durften wir segnen, ins Leben hinein bejahen, umarmen. Wie schön ist das? Oder ein neues Leben. Möge Gott Gnade schenken, dass sie ein wunderbares Leben führen, dass sie es kosten, dieses tolle Leben, was Gott für sie hat. Ich habe die wunderbare Ehre, heute zu predigen. Ihr hört, meine Stimme ist nicht ganz original. Ich kämpfe seit 3 Wochen mit so einer Grippe. Ich würde sagen, ich bin bei 80% inzwischen wieder zurück. Keine Angst, seit Freitag kriege ich Antibiotika. Das heißt, alle Bakterien sind nicht mehr da. Und ich möchte auch keinen küssen von euch heute, von dem her. Nur meine Frau. Genau, ich habe die wunderbare Ehre, eine kurze Botschaft zu bringen. Und mir war es wichtig, eine Botschaft natürlich an euch, Familien, mit den Kindern, wie ihr heute hier seid, hineinzusprechen in dieses neue Leben. Und gleichzeitig eine Botschaft, die an uns alle geht. Und vielleicht magst du mal den ersten Vers dran schmeißen, Steffi, das wäre super. Genau, er wird die Herzen der Väter ihren Kindern und die Herzen der Kinder ihren Vätern zuwenden. Ein Wort aus Malachi 3, Vers 24, eine Aussage über Gott. Er wird die Herzen der Väter den Kindern und die Herzen der Kinder den Vätern zuwenden. Wie kostbar ist das? Wir haben gerade gehört, 50 Männer sind gerade auf Männerwochenende. Das heißt, viele Familienväter sitzen heute nicht hier drin. Okay? Und diese Botschaft ist nicht eine Botschaft, die nur an Väter und Kinder geht, sondern es ist eine Botschaft, die an jeden geht, an die Mütter. Es ist eine Botschaft, die an Kinder geht. Und übrigens kann ich dir sagen, du bist in jedem Fall Kind von Eltern. Das heißt, jeder von uns ist betroffen in einem Beziehungsverhältnis zu Eltern hin und vielleicht bist du Vater oder Mutter und hast auch wieder schon Kinder. Das heißt, diese Botschaft ist wirklich für jeden und ich lade dich herzlich ein, dass du dein Herz aufmachst. Hier geht es in dieser Botschaft, mit der ich dich beschäftigen möchte, geht es darum, zugewandte Herzen zueinander zu haben. Ein Appell an uns. Das Ziel ist es, diese zugewandten Herzen zu haben oder zurückzuerobern. Okay. Das ist das Ziel dieser Botschaft. Wir schauen mal in die Bibel rein. Was verrät sie uns zu diesem Thema? Die Bibel hat was zu sagen. Und ich möchte auf einen Menschen schauen, auf den König David. König David war ein Mann nach dem Herzen Gottes. So sagt es die Bibel, oder? Ein Mann nach dem Herzen Gottes. Also ich weiß es nicht genau. Ich glaube, das ist ein unfassbares Prädikat, wenn Gott das über einen Menschen ausspricht, ein Mann nach dem Herzen Gottes. Er war ein großartiger Krieger. Wir kennen die Geschichte David gegen Goliath und auch viele, viele Schlachten werden beschrieben. Ein großartiger Krieger war er. Er war ein erfolgreicher Leiter, hat ein ganzes Volk, eine Nation geführt. Clever, mit Weisheit, mit Geschick. Er war ein liebevoller Freund. David und Jonathan wird uns berichtet, diese Freundschaftsbande. Wirklich, also viele verschiedene Facetten werden von ihm berichtet, was für Qualitäten, wie besonders dieser Mensch war. Und dennoch verlor er das Herz seines Sohnes Absalom. Auf diese Seite möchten wir heute mal draufschauen. Und das führte am Ende zu einer schmerzhaften Zerrüttung der Familie. Also dieser Verlust, dieser Bruch in der Beziehung führte zu einer zerrütteten Familie. Es führte zu öffentlicher Schande. Jeder hat es gesehen, Schande im ganzen Land. Und es führte sogar zum Tod von über 20.000 Männern in einer Schlacht. Also richtig gravierend, was dieser Bruch in der Beziehung dort war. Und das dürft ihr gerne, das sind ganz sind 4 Kapitel in der Bibel, das ist eine sehr interessante Geschichte. Ich gebe das euch als Hausaufgabe gerne mit für die Woche mal. Setzt euch mal hin, lest mal Kapitel für Kapitel, lasst das mal so auf euch wirken. Und zwar 2. Samuel, Kapitel 13 bis 18. diese Geschichte, von der wir heute Morgen reden. Ich nehme Auszüge, nehme Bezug drauf, aber gerne nehmt euch die Zeit, da mal reinzudenken. Die große Frage, die sich stellt, wie konnte das passieren? Dieser Bruch in der Beziehung zwischen Vater und Sohn. Und der Bruch nahm Anfang, als sich David von Gott entfernte. Als Sünde in seinem Leben kam, nahm dieser Bruch den Anfang. Das ist eine wichtige Aussage, denke ich, halte das auch mal fest. Wenn Sünde im Leben ist, das ist gefährlich. Ja. Schauen wir weiter. Ich möchte kurz die Geschichte ein bisschen entfalten. Steffi, du darfst jetzt gerne mal, ich habe ein bisschen Playmobil gespielt. Weil das ein bisschen knifflig ist, das jetzt alles zu erklären mit den ganzen Namen und wie auch immer, habe ich gedacht, ich stelle das einfach mal da. Man sieht es und ich erzähle ein bisschen dazu. Also, König David hier links vorne mit der Krone drauf, seht ihn. Und neben ihm der Amnon, das ist sein erstgeborener Sohn. Also übrigens, David, das soll alles hier die Familie von David darstellen, also David und seine Kinder. Er hat nämlich circa 20 Kinder gehabt. Also eine ganze Horde Kinder. Damals gab es noch andere Verhältnisse wie heute. War sowieso auch ein bisschen anders im Kontext von der Geschichte. Wie hat man zusammen gelebt? Was waren gesellschaftliche Voraussetzungen und so weiter? Gehe ich ein bisschen drauf ein. Auf jeden Fall der Amnon, hier rechts direkt neben dem David, habe ich den hingestellt, ist der Erstgeborene und David hat sich vorgestellt, dass er sein Nachfolger ist. War auch eigentlich üblich zu der Zeit, dass der Erstgeborene der Nachfolger ist. Er war Lieblingskind, bevorzugt, vielleicht verwöhnt, ich war nicht dabei, aber so wenn man die Geschichte liest, ahnt man das. Und der Amnon hatte Begierde, hatte ein Ego, und zwar, das gerne nächste Bild machen, hier sieht man rechts seine Halbschwester am Boden liegen. Er hatte Begierde auf seine Halbschwester. War Ego, hat einfach gedacht, was ich will, das nehme ich mir. War auch so unterwegs und hatte sie geschändet. Damals, also Tamar hieß sie, war das wirklich eine ganz, ganz heftige Dramatik, dass wenn Menschen miteinander geschlafen haben, war ganz klar, der wird geheiratet, dann wird Familie gegründet und dann bleibt man zusammen. Und wenn das nicht der Fall war, dann sind die Frauen geächtet gewesen. Da gab es keine Sozialversicherung. Irgendwo auf unterstem Niveau irgendwie überleben. Auf jeden Fall war das eine ganz, ganz schlimme Situation. Tamar als Halbschwester hat gesagt, Amnon, bitte heirate mich, dann, dass wir wenigstens das Schlimmste damit verhindern. Eigentlich Halbgeschwister geht nicht, aber Tamar hat gebettelt und gefleht. Der Amnon, der erst so Begierde hatte auf sie, hat große Ablehnung entwickelt zu ihr und hat sie einfach verstoßen. Das heißt, sie ist im Nichts gelandet. So. Absalom, das ist der Bruder hier in der Mitte. Das ist der direkte Bruder von der Tamar, der das mitbekommen und hat auch mitbekommen, wie der Vater, der König David, mit diesem Umstand umgegangen ist. Nämlich, er hat nichts gemacht. Einfach nur weggeguckt, hat ihn, sagen wir mal, natürlich ist der Amnon abgehauen, hat sich ein bisschen aus dem Staub gemacht, hat gemerkt, boah, hier ist dicke Luft, geht nicht, ist weggegangen. Aber David hat als König nichts unternommen. Und der Amnon hier hat sich um seine Schwester angenommen und um sie gekümmert. Das heißt, der Bruder hat Verantwortung genommen. Ich würde gerne das nächste Bild machen. Genau. Und hier sieht man, Amnon hat sich den Rücken hier zugewendet. Er geht weg. Es ist ein Bruch da passiert. Absalom, ist ja der hier in der Mitte, sieht das inkonsequente Verhalten des Vaters, den zu weichen Vater, und bekommt Zorn und Ablehnung zu seinem Vater. Wirklich, ja, da war er richtig dagegen. Ja. Zwei Jahre später, das gerne auch das nächste Bildschirm wieder machen, zwei Jahre später war es so, dass der Absalom zum Papa gelaufen ist und hat gesagt, du Papa, ich würde gerne ein großes Fest machen, ich lade die ganze Familie ein, kommt doch alle, auch meine Brüder. Und der hatte was im Schilde geführt, nämlich, dass er seinen Bruder Amnon tötet. Da gab es Alkohol, die waren betrunken, hat den Moment abgepasst und hat seinen Bruder Amnon während diesem Fest getötet aus Rache. Der Vater, der König David, hat vorher schon eigentlich auch eine, ich sag mal, eine schlechte Beziehung gehabt zum Absalom und kam gar nicht zu diesem Fest. Hat das nur mitgekriegt. Hat sich gar nicht interessiert für seinen Sohn Absalom. Das heißt, der Sohn, der diesen Schmerz hat mit seiner Schwester, der Vater, der kein Interesse an ihm hat, das war so dieser Kontext zum Absalom. Und Amnon wurde, wie gesagt, getötet. Okay, weiter geht's. David trauert 3 Jahre richtig heftig um seinen gestorbenen Sohn. Und hier, Absalom, seht ihr hier, habe ich auch den Rücken wieder zugewandt. Natürlich nach dem Tod war wieder dicke Luft. Er ist abgehauen in die Wüste, um einfach, dass das sich wieder abkühlt. Aber nach 3 Jahren wurde es geschickt eingefädelt, dass der Absalom, der Sohn, wieder zurück nach Jerusalem kam, an die Wohnstätte vom König David. Aber König David hat ihnen das gewährt, dass er zurückkam. Aber es war so, es war kein Interesse am Absalom. Das heißt, er hat irgendwo in der Stadt gewohnt, es gab keine Begegnung zum König, es wurde nicht aufgearbeitet und es war einfach nur geduldet, weggeguckt, inkonsequent, das Thema nicht behandelt. In dieser Situation war es so, da war eine fehlende Herzensbeziehung. Es war, in diese fehlende Herzensbeziehung hat sich Ablehnung, abgrundtiefe Ablehnung gegen den Vater gesammelt, aufgestaut. Der Absalom war einfach nur wütend und hat angefangen, in dieser Situation, in Jerusalem lebend, in der Nähe seines Vaters, hat er Menschen auf seine Seite gezogen. Er muss ein Mensch gewesen sein, der auch was zu sagen hatte. Leute haben auf ihn gehört. Und es war tatsächlich so, die ganze Geschichte können wir nachlesen, dass das Volk sich wirklich gespalten hat. Ein Großteil des Volkes ist auf die Seite von Absalom getreten und hat ihm zugehört und ist ihm gefolgt. Und der König David, der mal das ganze Land hinter sich hatte, hat das Land eigentlich verloren, die Menschen. Und hatte noch zwar eine Armee, Sicherheitsdienst und so weiter, die natürlich zu ihm gestanden sind. Auf jeden Fall war das Ding, ist es so hoch eskaliert, dass der König David fliehen musste, vor seinem Sohn mit vielen Männern, die hinterher sind, ihn verfolgt haben, ihn umbringen wollten. Er wusste, okay, es geht um Leib und Leben dort, König David. Und dann war es so, das war eine ganze Geschichte der Verfolgung, der Flucht und so weiter. Und es war so, dass König David sich versteckt hat in einer Stadt. Er wollte eigentlich in den Kampf ziehen dann. Es gab so eine Konfrontation und der Heeresführer hat gesagt, bitte bleibe du in der Stadt, du König. Wir kämpfen und Gott möge uns Gnade schenken, dass wir den Krieg gewinnen. Und es war tatsächlich so, Absalom wurde bei dieser Schlacht getötet, sein zweiter Sohn getötet. Auch dann wieder letztendlich die Thematik mit großer Trauer, großem Heulen, großen Schmerz. Und wie gesagt, bei dieser Schlacht wurden allein 20.000 Männer der Israeliten, also sprich der Männer von David, getötet. Ich weiß nicht genau, wie viel es insgesamt waren, aber es waren sehr, sehr, sehr viele Männer, die getötet wurden, nur bei dieser Schlacht. Aufgrund von dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt gerade beschrieben habe. Ich würde sagen, das war ein Scherbenhaufen, oder? Versetz dich mal in deine Situation, du, deine Kinder, Großfamilie. Wie viele Tote gibt es in deiner Familie schon? Deswegen, ich hoffe keinen. Ich glaube auch nicht, dass es hier so der Fall ist, aber ich sag mal, sich das mal vorzustellen, was hier passiert ist, ist unfassbar. Eine Dramatik in sich. Und diese zerbrochene Beziehung zu seinem Sohn verfolgte David für den Rest seines Lebens. Eine zerbrochene Beziehung, nicht aufgearbeitet. Genau, große Trauer war da. Und das Ende der Geschichte möchte ich kurz fertig erzählen. König David hat einen Sohn, Salomo, kennen wir aus der Bibel, das Buch der Sprüche geschrieben. Er war der weiseste Mann, der auf Erden gelebt hat. Und König David hat seinen Sohn Salomo zum König schlussendlich gesalbt. Es steht geschrieben, dass Salomo derjenige war, der Frieden zurück in die Familie gebracht hat. Das heißt, die nächste Generation, da ist durch einen Mann, der weise war, der geschickt war, ist Frieden wieder in die Familie eingekehrt. Salomo, der Bruder, hat dieses tragische Ereignis ja mitgekriegt. Er war ja live dabei, Bruder von diesem ganzen Teil der Familie. Er war ein weiser Mann. Und er, der König Salomo, bittet seinen Sohn. Und jetzt möchte ich, dass du diese zweite Folie mal aufwirfst mit dem Bibeltext. Und ich denke, wenn man diesen Bibeltext sieht, dann versteht man ihn nochmal ganz anders. Und er sagt, mein Sohn, schenk mir dein Herz und lass deine Augen sich an meinen Wegen der Weisheit freuen. Salomo hat verstanden, was es bedeutet, wenn das Herz nicht geschenkt ist, wenn das Herz nicht da ist. Und er lädt seinen Sohn ein und sagt, mein Sohn, schenk mir dein Herz. Er wusste um diese Konsequenz, was passieren kann, wenn Herzensbeziehung gestört ist. Und diese Bitte von Salomo möchte ich uns heute als Ansporn, als Herausforderung und als Inspiration mitgeben. Ansporn, Herausforderung, Inspiration. Es betrifft alle. Ich weiß nicht, welche Rolle du bist. Bist du Kind deiner Eltern? Bist du Eltern? Bist du ein Teil von Eltern? Oder. Und auch sogar über Familienbanden hinaus geht es ja um Beziehung. Also sogar, ich möchte natürlich die kleinste Zelle heute besonders anschauen, die Familie. Aber es geht ja auch über Familienbanden hinaus. Wie steht es mit Beziehung? Wo sind Brüche? Wo ist was zerrüttet? Ja. Und ich kann so viel sagen, wenn es um Beziehung geht, dann geht es immer in beide Richtungen. Es ist immer so, dass beide beteiligt sind. Du hast einen Anteil und die andere Person hat einen Anteil. Es geht nie darum, dass nur eine Person entscheidend ist, dass was schlecht ist oder was gut ist, sondern es gibt immer Anteile, die dich betreffen. Und es ist wirklich deine Wahl, wie es da aussieht, wie es da steht. Du hast maßgeblich, sitzt du am Hebel, wie es da steht in den Beziehungen. Ich möchte nochmal die dritte Folie, Bibelvers, auch aus dem Sprüche vom König Salomo. Er sagt uns, mehr als alles andere, behüte dein Herz, denn aus ihm strömt das Leben. Das Herz ist diese Schaltzentrale. Dein Herz, wie es da drin aussieht und steht, ist entscheidend, wie es in den Beziehungen aussieht. Und ich mache dir Mut, der König Salomo, dieser weise Mann, hat gesagt, hey, behüte dein Herz, bewahre es, guck, dass es an der richtigen Stelle zurechtgerückt ist. Genau, ich möchte noch mal ganz kurz ein bisschen drauf eingehen, auf die Erkenntnisse aus dieser Geschichte heraus. Wenn wir uns bemühen, das Herz unserer Kinder zu gewinnen, dann bedeutet das nicht, gut aufpassen, dass wir alles tun, was sie wollen und jeden Wunsch erfüllen. Anfänglich habe ich kurz vom Amnon erzählt, der war, glaube ich, verzogen. Das war ein Lieblingskind. Das ist super problematisch. Es bedeutet nicht, dass wir alles tun, was die Kinder wollen und dass wir jeden Wunsch erfüllen, sondern ich möchte dir Mut machen, diskutiere nicht alles mit deinen Kindern. Ich kriege eine Krise, wenn ich im Lidl an der Kasse stehe und dann eine Mama mit einem kleinen Dreijährigen an der Kasse steht und es wird diskutiert, ob diese Haribo-Schlecker genommen werden oder nicht. Dieses kleine Kind ist nicht in der Lage zu überlegen und abzuwägen, was das macht, dieser Zucker und was auch immer. Haribo ist grundsätzlich völlig erlaubt. Wir wissen, das macht ja Menschen glücklich und froh. Aber um das zu verdeutlichen, diskutiere nicht alles mit deinen Kindern, sondern gemäß dem Umstand und der Entwicklung gibt es unterschiedliche Phasen. Mit meinen 16, 17, 18, 20-jährigen Kindern, die ich hier habe, brauche ich nicht mehr diskutieren an der Kasse, ob sie Haribo nehmen oder nicht. Das ist vorbei, das ist eine andere Zeit. Aber Ermutigung, nicht alles, was deine Kinder wollen, ist gut für sie. Und wir haben das an dieser Geschichte vom David gesehen, das ist ganz kräftig daneben gegangen. Vergleiche dich nicht mit Nachbarn, Freunden und Gesellschaft. Das ist super ein Problem. Du hast Kinder und da gibt es Kinder in der Klasse, in einem Kindergarten oder wo auch immer und Freunde und die Kinder kommen nach Hause, aber der andere, er kennt das, viele, viele Diskussionen. Und dann setzt es dich unter Druck und du berätst dich mit deiner Frau oder deine Frau berät sich mit dem Ehemann oder. Und dann, was machst du? Vergleiche dich nicht. Ich lade dich ein, beratet euch gut, das ist sehr, sehr wichtig. Sprecht euch gut ab. Ihr als Eltern müsst euch eins sein. Aber dann sei vor Gott. Überlege, sag, Herr, schenk mir Weisheit, schenk mir Erkenntnis, schenk mir Cleverness, dass ich das wirklich weiß, was brauchen meine Kinder. Und dann habt Einheit und dann seid komplett losgelöst von der Gesellschaft, von der Welt, von den Freunden, von der Familie, von den Nachbarn, wie auch immer. Ihr entscheidet sinnvolle Entscheidung. Und als dritten Punkt habe ich noch aufgeschrieben für mich, setze saubere Grenzen gemäß der Lebensphase. König David hat keine sauberen Grenzen gehabt. Da ist was total daneben gegangen am Anfang und er hat nicht eingegriffen. Der hat das gewehrt. Da ist ein Bruder umgebracht worden oder eine Schwester vergewaltigt worden. Und Leute, das sind ja gravierende Dinge, wo man mit Liebe und Wahrheit und Klarheit handeln muss. Die Dinge beim Namen nennen. Setze saubere Grenzen. Wo sind die Grenzen, die du setzen musst deinen Kindern zum Schutz? Wo musst du klare Kante haben? Unsere Aufgabe ist es, Aufmerksamkeit, Zuwendung, Bestätigung und Orientierung zu schenken. Das ist unsere Aufgabe zu den Kindern hin, auch zu anderen Menschen. Ich möchte immer, dass ihr überlegt, ich rede stark jetzt natürlich in Familie hinein, aber überlegt immer wieder, okay, wo geht es auch über Familiengrenzen raus, in Beziehungen, wo ich unterwegs bin. Vierte Folie, darfst du mal anwerfen. Yes, ich lese einfach mal vor. Devi, du kannst die nächste Folie nochmal anwerfen. Wir können noch so viele Schlachten in unserem Leben gewinnen und doch den Krieg zu Hause verlieren. Nochmal, wir können noch so viele Schlachten im Leben gewinnen und doch den Krieg zu Hause verlieren. Was bringt es dir, sorry, wenn ich so ganz ehrlich bin, was bringt es dir, wenn du auf der Arbeit eine Stufe höher rutscht, ein bisschen mehr nach Hause trägst Gehalt und zu Hause geht es drunter und drüber, Scherbenhaufen. Es ist kein Gewinn. Es bringt dir nichts. Langfristig gesehen Schmerz. Langfristig gesehen, es ist hart. Und es ist so wichtig, es ist so entscheidend, dass wir die Prioritäten richtig setzen. Den Krieg zu Hause verlieren, wirst du dann spüren, wenn Kinder sich zurückziehen, wenn sie sich auflehnen und wenn ihr als Eltern ihnen gleichgültig seid. Gleichgültigkeit ist ein Zeichen dessen, dass der Krieg zu Hause verloren ist. Und ich möchte uns Mut machen, zu Hause ist ein sehr, sehr wichtiges Gebiet, ein kostbares Gebiet, für das es sich lohnt, zu kämpfen. Und fragt mal heute in der Schule einen Lehrer, wie es sich anfühlt, wenn er Kinder hat, die aus gesunden und stabilen Elternhäusern kommen und wenn er Kinder begleiten und betreuen muss, die aus zerrütteten, kaputten Eltern. Ich glaube, dass inzwischen in unserer Gesellschaft so viel auch kaputt und zerrüttet ist, was Leute komplett auch in Berufen fertig macht, auslaugt, müde macht. Es ist so kostbar, wenn wir gute Beziehungen haben, wenn wir gesunde, stabile Herzensbeziehungen haben und damit die Gesellschaft durchdringen. Ich möchte ein kleines Lob meiner Frau ausdrücken. Sie hat gesagt, ich darf nicht viel sagen. Eigentlich darf ich gar nichts sagen, aber ich sage es trotzdem. Meine Frau hat diese vergangenen 20 Jahre, wir haben drei Jungs, 20, 18, 16, und diese vergangenen 20 Jahre so viel Liebe und Kraft und Zeit und Energie da rein investiert in diese Herzensbeziehung, gestiftet, genährt, begleitet, alles das, was ich vorgelesen habe, das ist so kostbar und hat mich als Ehemann damit angereizt. Also wenn deine Frau oder dein Partner das sehr gut macht, dann mach das was mit dir, dann willst du ja auch es gut machen, gell? Also das war ein Ansporn für mich, als Papa die Rolle einzunehmen. Und ich mache euch so Mut, lebt das. Und eine kleine Frucht habe ich vor drei Wochen schon ernten dürfen. Unser kleinster, unser jüngster 16-jähriger Matteo, er ist gerade nicht da, das ist bei TNT. Deswegen darf ich das verraten. Nicht spoilern, müsst ihr für euch behalten. Er hat eine Ausbildung angefangen und mit seinem ersten Gehalt kam er nach Hause und ist zuallererst direkt in den Blumenladen gegangen und hat einen kleinen Nostalgie-Kerzenständer gekauft und hat den der Mama geschenkt vom ersten Gehalt. Und ich habe gedacht, boah, was für eine schöne Frucht. Niemand hat ihm das gesagt. Und gesagt, das ist ein Zeichen für heile Herzen, für intakte Herzen. Und ich sage das jetzt nicht irgendwie, um anzugehen, ganz und gar nicht, mit großer Demut und großer, wirklich, ich beuge mich total darunter, weil ich weiß, es ist Gnade Gottes, es ist eine Mischung, es ist Gnade Gottes, es ist ein großer Invest und gleichzeitig eben das Geschenk Gottes, dass er sowas dann auch passieren lässt, in den Herzen, was erwachsen wird. Also ich möchte mich ganz bewusst darunter stellen und möchte es euch aber erzählen, um anzureißen oder anzureizen, zu sagen, hey, es lohnt sich. All diese Investition ist nicht umsonst, sondern ist kostbar. Und ich möchte auch hier sagen, wenn du hier in den Reihen sitzt und du hast zerbrochene Beziehungen und hast einen Scherbenhaufen, ich fühle mit dir mit. Und ich möchte dir sagen, ist ja nicht dieses Automatenprinzip. Ich schmeiß oben was rein und zieh es unten raus. Es gibt Umstände, die sind zerrüttet, die sind schwierig und du hast dein Bestes gegeben. Und ich fühle mit dir mit und möchte dir sagen, aber die Wahrheit ist von Gott, dass wenn wir gute Frucht aussehen, dass Frucht kommen wird. Auch wenn du vielleicht es momentan noch nicht erlebst, bleib dran. Fakt ist, damit Erziehung gelingt, ist es unerlässlich, dass wir so unsere Kinder ausbilden, dass wir sie zurechtweisen und dass wir Grenzen setzen. Kein Selbstläufer. Es ist kein Zufallsprinzip. Es ist wirklich großer Invest gefragt. Und alles das, was wir tun, in Familie und außenrum, in Beziehung, mit Liebe und Wahrheit. Viel Liebe und Wahrheit. Beides braucht's. Das Herz deiner Kinder ist der Dreh- und Angelpunkt. Die Schaltzentrale, habe ich vorher schon gesagt. Ich möchte noch was vorlesen, zwei Sachen, die mir noch wichtig sind. Wenn du erkennst, dass du das Herz deines Kindes verloren hast, lass sofort alles stehen und liegen. Bitte Gott, dass er dir hilft, es zurückzugewinnen. Lass das sacken. Lass alles liegen und stehen. Es ist nicht ein Nebenprodukt, eventuell okay, das zu haben. Sondern wenn es zerrüttet, zerbrochen ist, lass alles liegen und stehen und konzentriere dich drauf. Bitte Gott darum, sag, Herr, schenk Gnade, dass die Herzen sich finden, miteinander zusammen sind und dass wir gemeinsam vor dir unterwegs sind. So wichtig ist das. Gott schenke seine Liebe, dass du Mut und Kraft hast, die nötigen Opfer zu bringen. Gott schenke dir diese Kraft dazu, dass du diese nötigen Opfer bringst, weil das ist Opfer. Das ist Aufwand, das ist Invest. Und ich kann dir sagen, es ist nie zu spät. Rufe ich auch an, es ist nie zu spät. Fange heute an. Und ich möchte, jetzt wird es ein bisschen emotional für mich, möchte mir noch ein bisschen was von meiner Geschichte erzählen, weil es für mich so markant ist, was Gott die letzten Wochen bei mir getan hat. Ich hoffe, dass ich mich ein bisschen im Griff habe, weil es, wie gesagt, so emotional ist. Aber mir ist es wichtig, einfach euch mitzugeben. Ich habe schon manches erzählt von der Geschichte um meinen Vater herum, eine Kindheit erlebt. Ich versuche einmal stichpunktartig so ein paar Sachen zu benennen. Mein Vater war unkontrolliert, dominant, brutal. Und in meiner Kindheit hatte ich viele Todesängste, hatte Verlustängste, dass meine Mutter es nicht überlebt. Richtig dramatische Umstände. Und meine Mutter ist mit uns fünf Jungs abgehauen in Nacht- und Nebelaktion. Hauptsache weg, irgendwie in Sicherheit. Meine Mutter ist sehr liebevoll, also möchte ich kurz erwähnen, ist eine wunderbare Frau, die entscheidend dazu beigetragen hat, dass wir hier stehen, wie ich hier stehen kann. Mein Opa hat eine wichtige Rolle gespielt, sehr wichtige Rolle, ein geistlicher Mann, kostbare Menschen, die genau diese Herzensthematik verstanden haben und uns gelebt haben. Von meinem Vater, es war keine Beziehung da, nur Vorwurf, Infragestellung, kein Interesse an uns. Also wenn, dann gab es nur Vorwurf, es gab kein wirkliches tiefes Interesse. Starrsinnig, Eigenbrötler, er war fast beziehungsunfähig. Und wenn ich das über meinen Vater jetzt sage, dann darf ich euch jetzt schon verraten, es gibt ein Happy End. Ja. Ganz, ganz schwierige Persönlichkeit. Und er, also aus meine oder aus dem Blickwinkel unserer Geschwister, der Kinder, hat er alles daran getan, damit du keine Beziehung mit so einem Menschen haben willst. Das geht gar nicht. Wirklich ganz, ganz schwierig. Und meine Geschwister und auch meine Mutter erst später, weil das anfänglich sehr brenzlig war, aber wir fünf Jungs, wir haben von Anfang an, ich war damals 11, 12 Jahre alt, und wir waren zu fünft und wir haben uns fest vorgenommen und gesagt, wir werden Vater und Mutter ehren. Wir hören nicht auf. Und haben über all diese Jahre, 35 Jahre, meinen Vater besucht, regelmäßig im Jahr, mehrfach, unterschiedlich. Anfänglich zu fünf, weil wir uns stark genug gefühlt haben. Und je älter wir wurden und wir auch Familien gegründet haben, waren dann auch Frauen und Kinder mit dabei. Aber es war nie Interesse. Es war nie aufrichtiges Anteilnehmen und begleiten oder. Es war immer schwierig. Und wir haben geglaubt, wir haben gehofft und haben gebetet. Intensiv. Meine Mutter und ich ganz intensiv, 35 Jahre. Und ihr wisst, was 35 Jahre sind. Das ist eine lange Zeit. 35 Jahre, wo du das Gefühl hast, es passiert nichts oder wenig. Und in den letzten Jahren haben wir gemerkt, da gab es ein bisschen eine Aufweichung. Da sind sind gute Schritte passiert. Und dann gab es wieder eine Phase, wo es zuging. Vorwürfe, wirklich erniedrigend, kleinmachend, in Frage stellen, all diese ganzen Themen. Und dann kam eine Situation, letztes Jahr 2022, 2023, mein Vater ist gestürzt, war sehr krank und war monatelang nur im Krankenhaus, Operation, Schwachheit, wirklich ganz, ganz Phase. Wir haben gemerkt, boah, was passiert, wir sind beobachtet, immer mal wieder Kontakt gesucht, sehr schwer gewesen, den Kontakt wirklich zu halten. Wenn wir kamen, dann ging es nur darum, und du musst jetzt noch den Garten machen. Also wir keine Beziehung, er wohnt im Norden, wir wohnen hier im Süden, und dann das Einzige, was es gibt, ist, du musst, und wenn nicht, dann bist du enterbt und all diese ganzen Themen. Also wirklich ganz, ganz schlimm. Und es war so, wir wussten, als er im Krankenhaus war, haben wir das Erbe gefunden, also das Schriftstück gefunden zum Erbe, und er hat etwas formuliert, wo 20 Personen drin waren in dieser Erbangelegenheit. Also es geht wirklich um nicht viel, es ist eigentlich gar nicht der Rede wert, wenn man um Erbe redet. Aber er hat 20 Leute da drin verflochten, und diese Schwierigkeit, die er das ganze Leben gelebt hatte, mit Schikane, mit Bevormundung und so weiter und so fort, hat er in diesem Erbe alles formuliert und gesagt, wenn du das und das nicht tust, dann kriegt's der und wird verflochten. Und wir haben das gelesen als Kinder und haben gesagt, okay, Jesus, wir machen da keinen Handstreich, das hat gar keinen Wert, es gibt nur Krieg, es gibt nur Streit. Streit zu Lebzeiten, und es war vorprognostiziert, Streit nach dem Tod. Und wir als Brüder haben uns zusammengesetzt und haben uns, war interessant, am 1. Mai diesen Jahres saßen wir, haben Cousin besucht in Mallorca, und wir saßen 9 Stunden am Strand als Brüder und haben geredet und haben uns die Hände gegeben und haben gesagt, und wir werden es nicht zulassen, dass zwischen uns Streit kommt. Egal was kommen mag, egal was passiert, wir werden nicht streiten. Und es war so dieses Herzenscommitment, wo ich gesagt habe, boah, wie kostbar ist das? Ja, dass das durchbrochen ist. Auf jeden Fall, wir kommen zurück, mein Vater war sehr schwach, und einer meiner Brüder, zu dem mein Vater wirklich ganz besonders viel auch Ablehnung und so hatte, ich habe ihm Mut gemacht, habe gesagt, besuch ihn, versuche, ich habe gesagt, das wäre doch so schön, wenn wir im Frieden auseinandergehen können, und wenn du mal 100 Mal was auf den Deckel kriegst, dann musst du dir sehr gut überlegen, ob du das willst, ob du nochmal bereit bist zu gehen. Und mein Bruder ist von Hamburg 2 Stunden nach Hannover in die Klinik gefahren, um vom Vater zu hören, was machst du hier, ich will dich nicht. Setzt sich ins Auto und fährt 2 Stunden zurück. Das ist hart. Und ich habe zu ihm gesagt, Bruder, mach's nochmal. Vergib ihm. Sag ihm, dass du ihm vergibst. Ich habe gesagt, wie kostbar ist es, wenn wir im Frieden auseinandergehen können. Und er hat sich nochmal ins Auto gesetzt und fährt nochmal hin und sagt zum Vater, ohne dass er was von ihm erwartet hat, ich vergebe dir. Das war einseitig, völlig einseitig. Da war nichts da, wo er einen Grund dazu gehabt hätte. Auf jeden Fall, er sagt es und die Dämme brechen bei meinem Vater. in diesem Moment der Schwachheit. Und wir haben 4 Wochen erlebt als Geschwister. Mein Bruder ist von Hamburg fast täglich dahin gefahren, stundenlang am Bett gesessen. Und wir haben gemerkt, wie dieser Scherbenhaufen, dieses harte Herz weich wurde. Und das Interessante ist, wir haben als Brüder einen Termin und haben gesagt, komm, wir fahren einmal alle 5 dahin. Also wir haben den ja unterschiedlich besucht und haben gesagt, wir fahren einmal alle 5 hin und versuchen und hoffen und beten, dass Gott so einen Moment, so einen himmlischen Moment gibt. Sind dorthin gefahren, morgens, also durch die Nacht durchgefahren hier aus dem Süden, morgens um 6 vor der Klinik angekommen, Stunde im Auto geschlafen, alle raus in das Zimmer rein und dann sitzt da ein älterer Mann, keine Beziehung, ja, ein älterer Mann, du schaust ihn an, der über seinem Leben traurig ist und sagt Entschuldigung. Ich könnte nicht vorstellen, was das für mich und für meine Brüder für ein Moment war, der Wiederherstellung. Er sagt, ich habe ein Testament geschrieben, das ist schrecklich, ich will das gerne wieder rufen, hat aber keine Kraft gehabt zu schreiben mehr. Hat dann, ich sag mal, Krickelschrift, also wirklich ganz, ganz schlimm. Und ich habe so gedacht, das wird niemand akzeptieren, sowas. Hat dann nochmal die Oberärztin reingerufen, hat gesagt, das ist mein Wille, was ich hier geschrieben habe, ist mein Wille. Hab gedacht, und die Ärztin sagt nur, ich habe damit nichts zu tun mit Privatangelegenheiten, verstehe ich auch. Auf jeden Fall, letzte Woche kriege ich einen Brief vom, ich weiß nicht, was für ein Amt das ist, wo drin steht, dass das akzeptiert ist. Dieser ganze Wusch am Ende, verzwickt, verworren, ist aufgelöst. Mein Vater hat, und ob es glaubt oder nicht, das waren die letzten 2 Stunden in diesem Krankenhaus, wo wir waren, wo er klar war. Danach, am Nachmittag, wir waren den ganzen Tag da, am Nachmittag war er schon nicht mehr richtig ansprechbar, hat noch einige Tage gelebt und ist gestorben. Aber das Interessante, wenn Gott darf, dann geht es auch auf der letzten Minute, in der letzten Minute wird das wiederhergestellt. Und ihr könnt euch nicht vorstellen, ich bin letzte Woche, als ich dieses Schriftstück in der Hand gehalten habe, für mich auch nochmal juristisch, es ist geklärt, es ist aufgeräumt. Wie kostbar ist das? Und mein Vater hat mich gebeten, diese Beerdigung zu machen. Anfänglich habe ich gedacht, also bevor das so chaotisch war oder als es noch so chaotisch war, habe ich gedacht, was soll ich an dieser Beerdigung über diesen Menschen sagen? Das war so schwer für mich. Ich habe gesagt, Jesus, wenn ich das machen soll, dann braucht es deine Gnade, dass ich das hinkriege. Ja? Und mit diesem Erlebnis an seinem Bett, mit dieser Wiederherstellung, ihr könnt euch nicht vorstellen, was das für eine Beerdigung war. Das war eine Proklamation, ein Siegeszug der Verherrlichung Gottes. Ich habe ein großes Banner über dieser Beerdigung gespannt von Versöhnung. Ich habe darüber geredet, was passiert, wenn Gott Menschenherzen zusammenführt, wenn er aufräumt, wenn er klärt. Und es war tief berührend, was so eine Gegenwart Gottes drin. Und es war überhaupt kein Schmerz für mich, diesen Menschen auch in die Ewigkeit zu Gott hin zu verabschieden, sondern es war große Freude und Dankbarkeit, weil Gott durchgekommen ist. Könnt ihr es nachvollziehen? Und ich erzähle euch diese Geschichte nicht, weil ich ein bisschen spoilern will, sondern weil ich so tief berührt bin und ich weiß, dass was ich hier gepredigt habe, ist die absolute Wahrheit. Und ich möchte dir die Frage stellen, du bist vielleicht jung, stellst dir gar nicht diese Frage, aber es ist trotzdem eine wichtige Frage. Welches Erbe hinterlässt du? Was hinterlässt du in den Beziehungen, die du führst? Ist es Streit, Zerrüttung oder ist es Segen und Frieden und Freude? Und ich sage, das ist deine Wahl. Und ihr als Eltern mit den jungen Kindern, ihr fangt jetzt an. Ihr legt jetzt schon los. In den ersten Tagen, und das geht viele Jahre, und irgendwann lässt du so los ins Leben, und dann müsst ihr es selber können. Das ist die Geschichte. Okay, ich hab unten drunter geschrieben bei mir, ich bin in der letzten Zeile auf meinem Blatt hier, da habe ich gesagt, just do it. Tu es. Lebe es. Wenn du merkst, dass da was nicht in Ordnung ist, lass alles liegen und stehen und fass es an. Schieb es nicht auf die lange Bank und denk, naja, vielleicht gibt Gott noch die letzten 5 Minuten. Ich kann es dir nicht garantieren. Ich weiß, dass wenn du angesprochen bist, dann tu es. Pfleg deine Beziehung, leb sie. Und wir werden allesamt werden gesegnet sein und Nutzen davon haben, wenn wir in solchen Beziehungsgeflechten unterwegs sind. Okay, Amen. Ich bete, Vater im Himmel, ich danke dir von Herzen für dein Wesen und für deine Genetik. Und das, was ich heute Morgen gesagt habe, Herr, das ist von dir. Du bist der Geber des Lebens. Von dir entspringt alles Leben. Und Herr, ich bete, dass unsere Herzen frei, frisch und leicht sind und rein sind in Beziehung. Dass wir liebevoll, wertschätzend, respektvoll miteinander umgehen können und dass daraus so viel neues Leben und Segen entsteht, zum Vorschein kommt, Herr. Und Herr, ich bete für jeden Einzelnen, der hier sitzt und auch im Stream, dass wer angesprochen ist, dass du die Kraft gibst, den Mut, das konsequente Handeln und dass Dinge zurechtgerückt werden in deinem Sinne, zu deiner Ehre, Jesus. Herr, schenke dort, wo Verletzungen sind, schenke du, dass wir vergeben können. Dass wir es nicht nachtragen, dass wir nicht aufrechnen. Und Jesus, wie ich das erlebt habe, dass du am Ende in so einer Kraft, in so einer Stärke durchkommst, auch wenn wir lange durchhalten müssen, Herr, dass wir dranbleiben und dass wir uns gewiss sind, dass Frucht kommen wird, Herr, zu deiner Ehre, Jesus. Ich danke dir dafür, Herr. Amen.